dessen Gefühle und dessen Erfahrung und so weiter sehr abhängig sind davon, was mit ihnen passiert. Libertären sozusagen haben so eine gewisse Freiheit, eine gewisse Unabhängigkeit, was mit ihnen passiert, genauso wie die christlichen Heilige oder griechischen Philosophen. Die bleiben davon unberührt und frei. In diesem Sinne kann man sagen, dass diese Libertäns das gleiche Ziel haben wie sozusagen die griechische Philosophie und das Christentum, das heißt das Ziel eines gleichen Muts und die Fähigkeit sozusagen alles im Leben gleich zu bejahen, sei es grausam, sei es genießen, sei es grausam können. Und gleichmäßig und sich selbst identisch zu bleiben und praktizieren mit diesem Ziel eine gewisse Askese, praktizieren eben die Riten, die sie erziehen zu einem solchen Gleich. Das ist das, was ich in Bezug auf Blaschow sagen wollte. Ich möchte noch einmal eine Bemerkung machen, und zwar, dass man das Sartre nach meiner Meinung auch ganz anders lesen, also nicht anders lesen kann, aber man kann auch einen Schritt tun. Nämlich, was mich ein bisschen irritiert bei der Analysen wie Blaschow oder Bataille, auch Klasowski, bei fast allen Analysen, ist ein gewisser Inhaltlichkeit dieser Analyse. Das heißt, sie stellen sich immer die Frage, wie ist es die Gesellschaft, die das hat beschreibt, wie sind die Menschen, die das hat beschreibt und. Das heißt, es handelt sich immer um inhaltliche Auseinandersetzung, um die Frage, ist es richtig so zu handeln, was es bedeutet so zu handeln und so weiter. Das erinnert mich letztendlich an die Frage, ich weiß nicht, ob in Deutschland, glaube ich, ist es inzwischen nicht üblich, aber in Russland musste man noch in der Schule so Abhandlungen schreiben, war dieser oder jene Held im Recht, das oder jenes zu tun, also Romanhelden. Das heißt, die Romanhelden werden bis zu einem gewissen Grad als reale Menschen dargestellt. Also beim Blaschow bleibt es immer noch ein bisschen hängen, ja? Dass er sagt, ist es richtig, sozusagen andere Menschen umzublicken, das ist nicht richtig. Ja? Das ist genauso wie ich zum Beispiel sagen würde, wenn ich höre, eben, dass jemand einen anderen gebracht hat, na, ist es richtig, dass er das getan hat. Das literarische Held wird so gleichgesetzt mit einem realen Menschen. Ja, sozusagen die Literarizität des Werkes irgendwie übersprungen, aber nicht radikal gedacht. Zwischen Literatur und Leben existiert aber ein gewisser Bruch. Und man kann nicht ohne weiteres über einen literarischen Held sprechen wir über einen realen. Das ist genauso wie bei Adorno und Horkheimer. Ja. Die fragen sich, hat Hitler recht oder hat Hitler nicht recht, Unrecht, genauso wie Marquis de Bangui hat er recht, ein Libertär zu sein oder nicht. Ja. Das ist so eine Gleichsetzung zwischen einer historischen Figur und literarischen. Um diese sozusagen Unklarheit zu beseitigen, um sich zu fragen, um diese sozusagen Grenze irgendwie nicht aus der Augen zu verlieren, muss man sich fragen, vielmehr nicht, was passiert, wenn man das, wenn man die Welt, die das Sartre beschreibt, mit mit der Welt vergleicht, in der wir leben, oder mit der historischen Welt, die eben seines Zeichens neigen. Analogie, sondern vielmehr sich fragt, wie, also beginnt zu vergleichen dieser Roman mit anderen Romanen. Ja, sagen wir so, nicht die Welt, die beschrieben wird in der realen Welt, sondern der Text von Dessart mit anderen Texten, die zu der gleichen Zeit geschrieben worden sind. Diese Analyse würde ich für viel interessanter halten als vieles, was eben Bataille und Blasowski und Blanchot und die anderen sagen. Übrigens, sowohl Blasowski wie auch Blanchot fühlen dieses Unbehagen, sagen ganz am Anfang, sagt auch Bataille, Dessart ist ein Einzelfall, es ist eine so extreme Ausnahme aus der Literaturgeschichte. Dass man über Dessart anders sprechen soll als über andere Literatur, das glaube ich wirklich nicht. Literatur ist keine Literatur. Ja, und man kann sozusagen diesen Spruch von Literatur ins Leben auf keinen Fall tun. Und wenn man jetzt Dessart rekontextualisiert in einem literarischen Zusammenhang, dann merkt man sofort, wie trivial in der Struktur, in der literarischen Struktur des solchen Texte sind. Das heißt, in der Literatur des 18. und des 19. Jahrhunderts, in der englischen Literatur in erster Linie, aber auch in der französischen. Wir haben das absolut gleiche Handlung und absolut gleiche Sujet. Es gibt eine Menge der Helden, handelnde Personen. Und sie sind absolut geteilt in zwei Gruppen. Eine Gruppe sind herzlose Verschwörer. Und eine andere sind leidende Unschuld, ja, in einer Form oder anderen. Das ist ja typisch für die ganze englische Literatur wie Richardson und so weiter, was jetzt wenig gelesen wird. Aber damals war es die Lektüre für alle, ja, Lovelace oder Clarissa und so. Das waren die Romane, die wirklich alle gelesen haben. Die ganze Europa. Und das ist diese Struktur. Auf der einen Seite, wir haben diesen Lovelace, ja, das ist ein romantischer Held, herzlos, der mit den Gefühlen der anderen spielt und andere Menschen manipuliert und so weiter und so fort. Und Clarissa eben und andere Heldinnen, die da unterlagen. Also die Figur eines herzlosen Verführers und Intriganten und einer leidenschaftlichen Heldin. Nimmt man zum Beispiel die Sondergeneration von Chevalier Leiblo. Der interessanteste wahrscheinlich Roman aus dieser Serie. Man sieht ganz klar diese Zweiteilung, Vicomte de Valmont und Madame de Merteuil, sind genau die Figuren von Dessart. Das heißt, die leben von Verbrechen und von der Intrige und so weiter. Und spielen es und nutzen alle anderen aus und letztendlich gehen daran zugrunde, dass Madame de Merteuil noch radikaler sein will als die Kunde Valmont und umgekehrt und sozusagen und sie stürzen und sie ziehen sich in die Ruine durch diesen Kampf. Also diese ganzen Figuren, die waren Standardfiguren für die Literatur damaliger Zeiten. Geht dann weiter in das 19. Jahrhundert, findet man das Gleiche. Gerade wenn man die Literatur liest, die ja nicht absolut Hochliteratur ist, zum Beispiel Victor Hugo oder Dumas. Ja, ist genauso aufgebaut. Oder ich weiß nicht, Agent Sue. also der Massenliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts war insgesamt so aufgebaut. Es war immer so eine Geschichte, eine Seele, eine Leidensseele, die gerät aus einem Unglück in das andere Unglück. Ständig wandert von einer Herzlosigkeit und Enttäuschung zur anderen Herzlosigkeit und Enttäuschung. Dickens ist auch, Thackeray ist weitgehend auch so ein Österreicher.
Was heißt das?
Material. Und ich würde sagen, das hat tatsächlich das Thema, und in diesem Sinne ist ja diese Bemerkung von Blanchot richtig, obwohl sie eben von dem ganzen anderen Text nicht richtig untermauert ist und hängt irgendwie so isoliert. Das Ziel von Dessart ist, nullebenende Gefühle zu beschreiben. Also wenn man ganz literarisch sieht, ja, was ist das Ziel? Was versucht er zu erreichen? Er versucht, ein Phänomen einer absoluten Herzlosigkeit zu beschreiben. Und es ist eher, sagen wir, ein formales Problem. Oder ich würde das sehen als formaliterarisches Problem. Denn wenn wir diese ganze Massenliteratur der 18. und 19. Jahrhunderts sehen, diese Literatur leistet etwas, was früher eher Ausnahme war. Sie versucht sozusagen die Sentimentalität als Thema zu erschließen und das Reich der Gefühle zu beschreiben. Das heißt, sie entdeckt oder konstruiert, wie auch immer, Gefühlsleben. So etwas wie Gefühle. Die Gefühle hatte man früher nicht. Das muss man auch nicht vergessen. Ja. Man bekommt die Gefühle erst ab Mitte des 18. Jahrhunderts. Man bekommt die Gefühle, weil man zum ersten Mal in einer Philosophie der Sensation, der Sensation, der Empfindung lebt. Mit Locke und Hume und viele anderen, aber dann Diderot, D'Alembert und so. Sagt man, alle Ideen stammen aus der Empfindung. Ja, das ist eine unglaubliche Revolution, ja, im Denken. Früher hat man gedacht, unsere Vorstellungen, unsere Ideen stammen entweder von Gott oder von Natur, vom Sein oder wie auch immer. Wenn ich aber sage, alles kommt aus den Gefühlen, alles kommt aus Sensation, alles kommt aus Empfindungen und so weiter, dann werden diese Empfindungen, wird die Seele, so verstanden, Seele, wird sozusagen der Reich der Emotionen, der Empfindungen plötzlich bekommt zentrale Bedeutung. Alles, was ich erlebe, alle meine Ideen, kommt aus den Gefühlen. Und so muss ich ja sozusagen die Mittel finden, um Gefühlswelt zu konstruieren, zu beschreiben, das tut die Literatur dann mal gezahlt, vor allem die Massenliteratur. Und wenn man aber eine, sagen wir, Mathematik der Gefühle, ja, wie man damals gesagt hat, Mathematik der Gefühle entwickeln will, dann gibt es immer eine strukturelle Frage, das ist bei jedem Mathematiker Frage, nämlich wie ist das mit dem Punkt Null? Ja, bei jedem Kalkül, bei jedem Mathematik ist es da entscheidend. Zahl. Das heißt, wie ist es das Gefühl der Abwesenheit aller Gefühle? Was ist die absolute Gefühlslosigkeit oder Herzlosigkeit? Erst wenn ich Phänomen der Herzlosigkeit und Gefühllosigkeit beschreibe, bekomme ich das literarische Mittel, um diese Gefühle zu rekonstruieren. Und es ist nicht zufällig, dass die ganze Konstruktion der Gefühle in der Literatur des 18. und 19. Jahrhunderts findet statt vor dem Hintergrund oder im Kontext der Gefühllosigkeit oder der Herzlosigkeit, weil die Comte de Valmont oder Madame de Merteuil absolut herzlos sind, ja, können sie die Gefühle manipulieren, die Gefühle beschreiben, die Gefühle thematisieren, die Gefühle hervorrufen, die Gefühle verändern und so weiter. Das heißt sozusagen, die Maschinerie der Erzeugung, der literarischen Erzeugung der Gefühle, der beschreibenden Gefühle, der Personen Gefühle, diese Maschinerie setzt die Gefühllosigkeit oder Herzlosigkeit als Zustand des Textes selbst, erstens. Und zweitens, eines Helden, also im innertextuellen Raum, voraus. Ein Held zumindest muss absolut herzlos sein, im Raum sein, um eine Folie zu werden, um diese Maschinerie zu repräsentieren, die dann bei allen anderen per Kontrast, per Handlung dieses Gefühl zeigt. Und so kann man in jedem solchen Roman einen gefühllosen oder einen herzlosen finden. Und, was ist interessant, eben dieser herzlose Held steht eindeutig im Zentrum eines jeden sentimentalen Romans. Das heißt, für uns als Leser sind alle diese Gefühle nicht besonders interessant. Und sie sind nicht besonders interessant, weil sie alle abgeleitet sind, literarisch gesehen, von der Herzlosigkeit und Gefühllosigkeit. Nur wenn wir sozusagen, haben wir einmal die Herzlosigkeit und Gefühllosigkeit aus dieser Ebene festgestellt, haben diese Ebene erreicht, können wir sozusagen die ganze Kalkül, die ganze Mathematik aufbauen. Das Entscheidende ist also der Nullpunkt. Das Entscheidende ist unsere Vision der Herzlosigkeit und Gefühllosigkeit. Das ist diese Kälte, ja, die erst uns befähigt, die Wärme zu beschreiben, die Wärme zu messen. Deswegen ist der Coolness, ja, das ist cool zu sein, also die Coolness, also Kälte, ist sozusagen der Fixpunkt oder Ausgangspunkt aller jeder literarischen Gefühlskonstruktion. Und wenn man sozusagen überhaupt sich fragt, was ist der große Verdienst von Dessart, ich würde sagen, in einer sehr klaren Einsicht, die bis jetzt wirkt, weil wir bis jetzt in diesem Paradigma leben, bis jetzt wirkt, in einer sehr großen Einsicht, einer klaren Einsicht in diese Problematik. Das Einzige, was ihn interessiert, ist der Grad der Gefühllosigkeit, die Konstruktion der Gefühllosigkeit. Und deswegen auch diese immer das Repetitive seines Schreibens, das alle bemerken, dass er immer wieder auf die gleiche Situation zurückkommt. Das ist das Repetitive wie bei Malevich oder bei Duchamp oder Fiano. Das heißt, es ist eine Rückkehr zu diesem Nullpunkt mit dem Versuch, vielleicht noch weiter zu gehen, vielleicht noch zu verbessern, vielleicht noch zu präzisieren und den Helden oder die Helden noch gefühlloser zu machen. Das heißt, er beschreibt die Gefühllosigkeit, aber dann merkt es vielleicht, es ist nicht gut genug, vielleicht soll sie noch ihr Kind umbringen. Also sie bringt ihr Kind um und da sagt er aber, vielleicht ist es immer noch nicht gefühllos genug, ja. Sie soll dieses Kind zunächst einmal foltern, ja, oder foltern lassen. Ja. Oder sie muss andere Libertären auch umbringen und so weiter. Das heißt, immer wieder hat er einen Zweifel. Er hat einen literarischen Zweifel. Ob ich diesen Nullpunkt eine Sorge einer schriftstellerischen Sorge, literarischen Sorge, um diesen Nullpunkt. Er hat immer den Verdacht, vielleicht habe ich diesen Nullpunkt doch nicht radikal genug beschrieben, vielleicht habe ich diese Gefühllosigkeit nicht radikal genug dargestellt, vielleicht gibt es noch einen größeren Grad der Kälte. Und ist das so, dann habe ich sozusagen diese Messlatte nicht richtig justiert. Einfach, die man braucht, um diese Mathematikgefühle zu beschreiben. Und das ist das eine. Das andere ist, dass er ganz klar versteht, dass diese ganze Unschuldslämmer ja, und so weiter, also nicht in der Wirklichkeit, was die Wirklichkeit anbelangt, ist jetzt eine andere Sache, ja. Aber dass diese Unschuldsgestalten, sie spielen keine wichtige oder zentrale Rolle im ganzen Geschehen und in der literarischen Mechanik des modernen Romans, sondern das ist nur ein Material, ja, das ist sozusagen das, was gemessen wird. Für uns im modernen Roman ist interessant eben das, was wie gemessen wird und mit welchen Mitteln, was der Nullpunkt ist. Und was gemessen wird, ist nicht interessant, das ist Material. Und da muss ja früher eine Clarisse oder wer auch immer herhalten, ja, für die ganze Welt, oder Justine immer noch. Ja. Aber dann geht es weiter und weiter und kommen so Tausende von Frauen, die abgeschlachtet werden, ja, verschiedene Art und Weise. Dadurch zeigt der Saat einfach, dass für ihn das uninteressant ist. Ja? Für ihn ist die Masse uninteressant, für ihn ist interessant der Nullpunkt, die absolute Kälte. Weil er hat erkannt, die Gefühllosigkeit als Schlüsselproblem für einen Roman der Gefühle. Und wir sind tatsächlich in einer Zivilisation, in der die Welt im Wesentlichen als Romanwelt beschrieben wird. Das war im 18. Jahrhundert so, das war im 19. Jahrhundert so und das ist auch im 20. Jahrhundert so, mit dem Unterschied, dass das Roman jetzt in der Form eines Films meistens einnimmt. Aber der Film des 20. Jahrhunderts unterscheidet sich nicht in der Funktion Gesellschaft und so. Oder künstlerische Funktion vom Roman des 1918. Es geht um die Konstruktion der Gefühle, es geht um die Beschreibung der Welt, in der uns erklärt wird und gerechnet wird und ausgerechnet wird, wie was man fühlt, zu welchen Gelegenheiten. Ja, und wie die Dynamik dafür entsteht und so weiter. Und das ist die Hauptbeschäftigung unserer Kultur, solche Gefühlswelten aufbauen. Und deswegen ist die Problematik der Gefühlslosigkeit oder Herzlosigkeit bleibt die zentrale Problematik für die Kultur. Das ist der Grund, warum Filme wie Pulp Fiction von Tarantino oder Crash. Warum sie so erfolgreich sind? Sie sind so erfolgreich, weil sie einen Grad der Herzlosigkeit oder Gefühlslosigkeit erreichen, eine Nullebene, eine Ebene der Kälte erreichen, die früher nicht erreicht worden war. Und das heißt, sie radikalisieren diese Mathematik, sie erweitern diese Mathematik, sie setzen neue Maßstäbe ein und sie geben uns bessere Messgeräte einfach und bessere Maschinen, Gefühlsmaschinen, um dieses Gefühl zu produzieren. Das heißt, wenn wir sagen, dass unsere literarische Kultur ist, ist eine philosophische Kultur, also literarische eine Kultur, eine Maschine der Gefühle ist, reich der Gefühle. Und die Funktion der Kultur besteht darin, die Gefühle zu beschreiben als Quelle für alles andere, also Einsicht, Idee und so. soziales Handeln für das andere. Institution und so weiter. Dann kann man sagen, dass das obsessive Problem oder wirkliches Problem unserer Kultur ist der Grad der Herzlosigkeit. Als literarisches Problem, als kulturelles Problem. Und in diesem Sinne erweist sich wirklich das Art als derjenige, der die Problematik erfasst hat. Und das ist letztendlich der Grund, warum er so präsent bleibt. Er bleibt in unserer Kultur präsent. Erstens, weil er vieles erreicht hat auf diesem Weg. Er hat so einen Grad beschrieben, bis jetzt fast unerreichbar bleibt für die anderen. Aber vor allem, weil die Suche selbst nach diesem Nullpunkt der Gefühle als Konstruktionsprinzip der modernen Kultur, des modernen Romans, der Gefühlwelt, dass diese Problematik selbst nicht obsolet ist. Und man fragt sich letztendlich, wie sie obsolet sein könnte. Sie könnte obsolet sein vielleicht, nur in einem Falle. Das heißt, wenn, sagen wir, die technischen Mittel, das wäre ein Drogenproblem zum Beispiel, wenn die technischen Mittel der Gefühlserzeugung im Menschen durch die Drogen, durch die Einwirkung auf genetisches System oder auf Nervensystem und so weiter, dass diese Technik so weit entwickelt wird, dass die Manipulation der Gefühle sozusagen aus einem literarischen zu einem technischen Problem oder wissenschaftlichen Problem war. Aber das ist nicht der Fall. Ja, wir leben nach wie vor in einer Zivilisation, in der Gefühlswelt eine gewisse Unreduzierbarkeit hat. Man weiß nicht, wie man mit rein technischen wissenschaftlichen Mitteln die Gefühle manipulieren kann. Also nicht richtig. Und das gibt sozusagen der Literatur und der Kultur einen Bereich der Beschreibung, der phänomenologischen Beschreibung, der zunächst einmal zumindest hier überlassen darf in dieser Unreduzierbarkeit. Und bis es so weit bleibt, wird die Problematik der Kälte, der Herzlosigkeit, der Gefühllosigkeit, des Spleens, ja, also diese absolute Null-Ebene der Gefühle, wird das zentrale Problem bleiben. Und das Saat wird aktuell sein. Also ich würde meinerseits das Saat viel mehr als wirklich Autor, als Schreiber sehen, der gewisse literarische Probleme löst, fundamentale Probleme des Romanschreibens und gleichzeitig philosophische Probleme, insoweit das Romanschreiben eigentlich Effekt und Lösung eines philosophischen Problems ist, das heißt die eben nie unreduzierbarkeit der Gefühle in der Zivilisation. Dass er sich damit beschäftigt und das, was er beschreibt, wäre naiv, als irgendwelche Realität überhaupt aufzufassen und zu meinen, man kann sozusagen eins zu eins die Realität des Satschen Roman mit der Realität, nicht literarischen Realität, mit der realen Realität vergleichen und sozusagen die Literarizität zu überspringen, das darf man eigentlich nicht, aber das tut man sicherlich immer wieder. Ja gut, machen wir jetzt einen Termin.